Wer an Christus glaubt, spürt oft, ich bin gerettet, aber wozu? Zwischen tiefer Dankbarkeit für Gottes Gnade und der Frage, wie dieses neue Leben im Alltag aussehen soll. Der erste Petrusbrief verbindet die gewaltigen Taten Gottes zu unserer Errettung mit sehr konkreten Folgen für Denken, Fühlen und Handeln. Wo Gottes vollständige Errettung wirklich in uns wirksam wird, bleibt unser Lebenswandel nicht neutral, er wird geprägt von Hoffnung, Heiligung und einer ehrfürchtigen Haltung vor Gott mitten in einer vergänglichen Welt. Mit klarem Sinn auf die kommende Gnade hoffen. Petrus verbindet den Blick auf die lebendige Hoffnung mit einem nüchternen Realismus über unser Inneres. Wer wiedergeboren ist, trägt bereits den Keim einer anderen Welt in sich. Diese Hoffnung ist nicht bloß ein Optimismus, sondern eine Frucht der Auferstehung, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Zukunft des Gläubigen ist damit nicht mehr offen oder unbestimmt, sie ist von Gott her festgelegt. Gerade deshalb ist unser Denken nicht gleichgültig. Petrus sieht, wie schnell ein wiedergeborenes Herz von unruhigen Gedanken fortgetragen wird, von Nachrichten, Meinungen, Sorgen, Möglichkeiten. Wenn er schreibt, darum umgürtet die Lenden eures Verstandes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gebracht wird, verbindet er eine geschenkte Zukunft mit einem gesammelten Sinn. Ein ungegürteter Verstand zerfasert, ein gegürteter Verstand sammelt sich unter einem Punkt, der Gnade, die kommen wird. Die Lenden unseres Sinnes zu umgürten bedeutet, in unserem Denken nicht nachlässig zu sein. Dennoch sind die meisten von uns in ihrem Denken sehr nachlässig. Unsere Gedanken springen von einer Sache zur anderen. In wenigen Sekunden können wir in unserem Inneren um die ganze Welt reisen. Die vollständige Errettung des dreieinen Gottes erscheint hier in ihrem zeitlichen Spannungsbogen. Wir haben Gnade empfangen, wir erfahren sie jetzt, und doch steht eine Offenbarung bevor, in der dieselbe Gnade in einer Fülle sichtbar wird, die unser jetziges Erleben weit übersteigt. Dieser doppelte Horizont verändert die innere Wahrnehmung der Gegenwart. Die Versuchung, das jetzt entweder zu überschätzen oder zu verachten, verliert an Kraft. Wer seine Hoffnung völlig auf die kommende Gnade setzt, nimmt das heute ernst, aber nicht absolut, er bewertet Leid, Erfolg, Verlust und Anerkennung vom Tag der Offenbarung Jesu Christi her. So wird Nüchternheit nicht zu Gefühllosigkeit, sondern zu einem klaren, ruhigen Sinn, der sich vom Ende her ordnet. In einer unruhigen Welt, in der viele Gedanken auseinanderlaufen, schenkt die lebendige Hoffnung eine innere Mitte, Christus, der kommen wird, ist derselbe, der uns jetzt Gnade gibt. Aus dieser Gewissheit wächst eine stille Zuversicht, die nicht laut auftreten muss, aber standhaft bleibt, gerade dort, wo andere von Angst und Rastlosigkeit getrieben werden. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Darum umgürtet die Lenden eures Verstandes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gebracht wird. Wer sein Denken unter die lebendige Hoffnung stellt, entdeckt mit der Zeit eine neue Art, durch die Tage zu gehen. Die äußeren Umstände ändern sich vielleicht wenig, doch die Gewichtung verschiebt sich, der Lärm der Welt verliert an Macht, die Stimme der Gnade wird deutlicher. Hoffnung wird dann nicht zur Vertröstung, sondern zur stillen Kraft, die das heute durchträgt, weil das Morgen in Gott verankert ist. Heilig leben als Kinder des Heiligen Vaters. Heiligkeit beginnt bei Gott selbst. Petrus spricht von dem Heiligen, erwählenden Vater, dem erlösenden Sohn und dem heiligenden Geist und zeigt damit, Heiligkeit ist keine menschliche Leistung, sondern zuerst die Art und Weise, wie der dreieine Gott ist und handelt. Die auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi. Der Vater hat uns durch Wiedergeburt seine heilige Natur mitgeteilt, der Sohn hat uns mit seinem Blut aus einem nichtigen, überlieferten Lebenswandel losgekauft, der Geist nimmt dieses Werk auf und setzt es in unserem Inneren um. Wenn Petrus uns dann Kinder des Gehorsams nennt und schreibt, passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, erinnert er daran, dass unsere frühere Lebensführung von einem Nichtwissen über Gott geprägt war. Jetzt aber wohnen wir unter einem anderen Licht, wir kennen den Heiligen Vater, der uns in seine Familie aufgenommen hat. Der Heilige ist der dreieine Gott, der erwählende Vater, der erlösende Sohn und der heiligende Geist. Der Vater hat seine Auserwählten wiedergezeugt und ihnen seine heilige Natur mitgeteilt, der Sohn hat sie mit seinem Blut von dem nichtigen Lebenswandel erlöst, und der Geist hat sie gemäß der heiligen Natur des Vaters geheiligt, indem er sie von allem, was nicht Gott ist, abgesondert hat, damit sie durch die heilige Natur des Vaters in ihrem ganzen Lebenswandel heilig werden, ebenso heilig wie Gott selbst. Darum zielt die Heiligung nicht auf einige religiöse Inseln im Leben, sondern auf die ganze Lebensweise. Sondern werdet nach dem Heiligen, der euch berufen hat, selbst heilig in eurer ganzen Lebensweise, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Hier geht es um einen Lebensstil, der aus der neuen Natur herausgewachsen ist, wie wir mit Geld umgehen, wie wir reden, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir arbeiten, wie wir mit Genuss, Medien und Freizeit umgehen. Die vollständige Errettung des Dreieinen Gottes will nicht nur unser Ziel nach dem Tod verändern, sondern die Textur unseres Alltags jetzt. Heilig zu leben bedeutet dann nicht, farblos oder lebensfeindlich zu werden, sondern von innen her in Einklang mit dem Wesen des Vaters zu kommen. Wo seine heilige Natur unser Inneres prägt, verlieren alte Muster ihre Selbstverständlichkeit und neue Haltungen werden möglich, Wahrhaftigkeit statt Verstellung, Reinheit statt Berechnung, Barmherzigkeit statt Härte. So wird Heiligkeit über die Jahre hinweg zu einem leisen, aber deutlichen Zeugnis, der Gott, der rettet, gestaltet auch um, bis sein Charakter im Lebenswandel derer aufscheint, die er zu Kindern gemacht hat. Dass Gott uns zu einem solchen Leben ruft, ist keine zusätzliche Last zur Errettung, sondern die Entfaltung eines Geschenks. Wer sieht, dass dieselbe Liebe, die den Sohn für uns hingab, uns jetzt in ein heiliges Haus einfügt, empfängt neuen Mut, auch in unscheinbaren Bereichen nicht mehr nach dem alten Muster zu funktionieren. So wird jeder Schritt in die Richtung der Heiligkeit, und sei er noch so klein, zu einem Echo auf den Ruf des Vaters, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, nicht aus Zwang, sondern aus der Freude, seinem Herzen zu entsprechen. Die Auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi, Gnade euch und Friede werde euch vermehrt. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit, sondern werdet nach dem Heiligen, der euch berufen hat, selbst heilig in eurer ganzen Lebensweise, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Wo Heiligkeit als Ausdruck der Vater-Kind-Beziehung verstanden wird, verliert sie ihren moralistischen Beigeschmack. Sie wird zu einem Weg der Entdeckung, in immer neuen Situationen zeigt sich, wie reich die heilige Natur ist, die uns in der Wiedergeburt geschenkt wurde. Auf diesem Weg darf selbst das Scheitern zu einem Ort der Vertiefung werden, weil der heilige Vater uns nicht verwirft, sondern weiterformt und uns lehrt, in seinem Licht zu gehen. In ehrfürchtiger Gottesfurcht als Fremdlinge leben. Petrus scheut sich nicht, die Zartheit des Vaternamens mit dem Ernst der göttlichen Regierung zu verbinden. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet, so verbringt die Zeit eures Aufenthalts in der Fremde in Furcht. Derjenige, den wir im Geist Abba, Vater, nennen, ist zugleich der Richter, der unparteiisch über das Werk jedes Einzelnen urteilt. Es geht hier nicht um das letzte Gericht über Rettung oder Verlust, dieses Urteil ist für den Glaubenden durch das Kreuz Christi entschieden, sondern um das fortlaufende, väterliche Gericht im Haus Gottes. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt. Der Heilige Vater leitet sein Haus nicht gleichgültig, er ordnet, korrigiert, züchtigt. Hebräer 12 bringt diese Dimension eindrücklich zum Ausdruck, denn sie haben uns zwar für wenige Tage gezüchtigt, wie es ihnen gut erschien, er aber zu unserem Vorteil, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Das Gericht Gottes dient der Ausführung seiner Regierung. Der Heilige, der uns berufen hat, hat uns als der Vater wiedergezeugt, um eine heilige Familie hervorzubringen, einen heiligen Vater mit heiligen Kindern. Als heilige Kinder sollten wir einen heiligen Lebenswandel führen. Andernfalls wird der Vater zum Richter werden, um mit unserer Unheiligkeit umzugehen. In diesem Licht erhält die Fremdlingschaft der Gläubigen eine besondere Farbe. Wir sind in dieser Welt unterwegs wie Gäste in einem Land, dessen Gesetze uns nicht letztgültig binden. Über uns steht die unsichtbare, aber reale Regierung Gottes. Ehrfürchtige Furcht meint daher nicht panische Angst vor Strafe, sondern das Bewusstsein, dass nichts in unserem Lebenswandel belanglos ist. Der Preis unserer Erlösung, das kostbare Blut als eines Lammes ohne Makel und ohne Flecken, verleiht selbst alltäglichen Entscheidungen Gewicht. Wo diese Furcht vor Gott lebendig ist, verliert die Meinung der Menschen an absolutem Stellenwert, wichtiger wird, wie der Vater die Dinge sieht. Eine solche Haltung bewahrt davor, die Gnade als Freibrief für Nachlässigkeit zu missverstehen. Sie macht sensibel für das, was dem heiligen Gott entspricht, und lässt zugleich seine erziehende Hand als Ausdruck seiner Liebe erkennen. So wächst eine reife Christenhaltung heran, vertraut mit der Nähe des Vaters, wach im Blick auf seine Regierung und bereit, das eigene Leben als etwas zu sehen, das vor ihm Bestand haben soll. Wer so in der Furcht Gottes lebt, verliert nicht an Freude, sondern gewinnt an Tiefe. Die Tage werden nicht schwerer, sondern gewichtiger, selbst unscheinbare Wege tragen die Spur der Ewigkeit. Es entsteht eine stille, ehrliche Ehrfurcht, die nicht in Härte mündet, sondern in Dankbarkeit. Der Gott, der richten wird, ist derselbe, der uns durch das Blut Christi zu sich gezogen hat. In dieser Spannung von Nähe und Heiligkeit wird das Christenleben zu einem Weg, auf dem Gottes Regierung nicht nur gefürchtet, sondern geliebt wird, weil sie uns in seine Heiligkeit hineinzieht. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet, so verbringt die Zeit eures Aufenthalts in der Fremde in Furcht. Weil ihr wisst, dass ihr nicht mit verderblichen Dingen, mit Silber oder Gold, von eurer nichtigen, von euren Vätern überlieferten Lebensweise erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut als eines Lammes ohne Makel und ohne Flecken, mit dem Blut Christi. Die ehrfürchtige Furcht vor Gottes Regierung entzieht der Beliebigkeit den Boden und schenkt dem Alltag ein neues Gewicht. Wer sein Leben als Fremdling unter der väterlichen Aufsicht Gottes versteht, muss nicht von Unsicherheit getrieben sein, sondern darf in dem Bewusstsein gehen, dass jede Wegstrecke, auch die schmerzhaften, in die Hand eines heiligen und gütigen Richters gelegt ist. Diese Erkenntnis kann gelassen machen und zugleich wach, gelassen, weil nichts aus seiner Kontrolle fällt, und wach, weil jedes heute eine Gelegenheit ist, seiner Heiligkeit zu entsprechen. Heiliger Vater, wir danken dir für die kostbare, vollständige Errettung, die du als der dreieine Gott für uns gewirkt hast, und für das Blut Christi, das uns aus einem leeren Lebenswandel herausgelöst hat. Stärke in uns die lebendige Hoffnung auf die Gnade, die bei der Offenbarung Jesu Christi in voller Herrlichkeit sichtbar werden wird, und richte unser Denken weg von Vergänglichem auf deine ewige Wirklichkeit aus. Lass deine heilige Natur, die du in der Wiedergeburt in uns hineingelegt hast, unseren gesamten Lebenswandel prägen, damit unser Alltag dein Wesen widerspiegelt. Lehre uns, als Fremdlinge in dieser Welt in heiliger, gesunder Furcht vor deiner Regierung zu leben, und tröste uns zugleich mit der Gewissheit, dass deine Züchtigungen aus Liebe kommen und uns tiefer in deine Heiligkeit hineinführen. Der Herr bewahre dein Herz, damit du die Gnade des heutigen Vorgeschmacks bewusst genießt und mit Zuversicht der vollen Offenbarung Jesu Christi entgegensiehst. Er erfülle dich mit seiner Gegenwart inmitten aller Prüfungen, bis du den vollen Geschmack seiner Herrlichkeit schauen wirst. Amen.